Als ich 50 wurde, habe ich zu meiner Frau gesagt, Verena, jetzt nehme ich mir 3 Jahre Zeit, um zu überlegen, ob ich nochmal was anderes mache. Und zwar was ganz anderes.
Man muss nicht denken, ich muss alles alleine machen und darf keine Hilfe. Das halte ich für einen großen Fehler in unserer Gesellschaft.
Man kann durchaus menschlich handeln und sehr konsequent. Über allem steht Vertrauen. Ja, nichts stärkt den Menschen mehr als das Vertrauen, das man ihnen entgegenbringt.
Willkommen bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich bin Hannah und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich sitze heute wieder live mit meinem Gast an einem Tisch. Ich bin bei Corventis am Standort in Ravensburg und gegenüber von mir sitzt der Gerald Dürkle. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und uns in deinen sehr, sehr vielfältigen und spannenden Karriereweg mitnimmst. Ich kann es kaum erwarten, die einzelnen Details, Wege, Umwege und Learnings zu erfahren. Ich würde dich aber zu Beginn bitten, dass du dich einfach kurz, bevor wir da reinsteigen, einmal selber vorstellst.
Vielen Dank, liebe Hanna. Da werde ich ganz rot bei diesen einleitenden Worten. Ja, ich stelle mich gerne kurz vor. Der Name ist ja jetzt bekannt. Ich bin 57, komme aus der Stuttgarter Gegend eigentlich, aus Fellbach-Schmieden, aus einem Unternehmerhaushalt. Bin verheiratet, lebe hier in einem Vorort vor Ravensburg mit meiner Familie. 2 Jungs, 20 und 17. Einer studiert schon, der andere noch in der Schule. Genau, und habe Verfahrenstechnik studiert an der Uni in Karlsruhe und Wirtschaftsingenieurwesen an der TU in München.
Sehr cool, vielen, vielen Dank. Ich habe das ja schon angekündigt und für alle, die jetzt dein LinkedIn-Profil noch nicht gesehen haben, quasi weniger über dich wissen als ich, nimm uns vielleicht mal mit in deinen Werdegang. Also gib uns vielleicht mal einen groben Abriss über deine verschiedenen Stationen und wie du heute hier gelandet bist.
Okay, das mache ich gerne. Ja, wenn man aus so einem Unternehmerhaushalt kommt wie ich, und meine Eltern sind in der Modebranche tätig. Mein Opa hatte eine kleine Hemdenfabrik vor den Toren Stuttgarts. Die Brüder, unter anderem mein Vater, haben dann übernommen. Dann lag es natürlich grundsätzlich nahe, will der nicht mal das Unternehmen übernehmen. Das wollte ich nicht. Mir liegt die Modebranche schon am Herzen, aber das sind nicht meine Stärken. Die liegen woanders. Meine Schwester im Übrigen, die hätte das gehabt, aber die wollte es auch nicht machen. So ist mein Vater heute noch selbstständig mit 85 bald.
Wow.
Und wickelt gerade die Firma ab. Und für mich war klar, ich möchte gern was Technisches machen und habe dann Verfahrenstechnik studiert in Karlsruhe, ganz klassisch an der Uni. Und dann war mir aber in der Mitte des Studiums klar, die reine Technik reicht mir nicht. Ich möchte gern den Wirtschaftsteil der Zeitung auch verstehen und das Unternehmen ganzheitlich verstehen. Und habe dann entschieden, anschließend noch den Wirtschaftsingenieur an der TU München draufzusetzen. War eine tolle Zeit, auch in München. Anstrengend, aber toll, weil man in 5 Semester quasi nochmal ein komplettes Diplom damals macht. Aber ich habe die Zeit unheimlich genossen und es war für mich wahnsinnig bereichernd, das noch zu machen. War einer meiner besten Entscheidungen. Und bin dann gestartet in der Nähe von Frankfurt in Friedberg bei der Fresenius Kabi, großer Pharmakonzern, die Fresenius und Kabi eben die Pharmasparte. Und bin dort klassisch eingestiegen als Projektingenieur, hatte tolle Projekte auch im Ausland und bin dann in die erste Führungsverantwortung gekommen in der Produktion. Habe das dort gemacht, sehr gerne, und bin dann mit der Firma Vetter in Ravensburg in Kontakt gekommen und bin dann gewechselt, zusammen mit meiner Frau. Wir haben beide in der Nähe von Frankfurt gelebt und dann ist meine Frau zu Böhringer Ingelheim gegangen, nach Biberach, und ich zur Firma Vetter, also eine Pharmafamilie sozusagen. Und genau, und dort war ich 20 Jahre bei Vetter in verschiedenen Funktionen. Am Ende als Vice President, verantwortlich für Produktion und Produktionstechnik.
Okay, Wahnsinn. Klingt jetzt schon spannend. Vielleicht die erste Rückfrage. Wird es einen anderen Nachfolger für euer Familienunternehmen geben oder wird das tatsächlich nach deinen Eltern sein Ende finden?
Ja, das findet sein Ende. Es gibt keinen Nachfolger und es war, als mein Vater sich dann ganz selbstständig gemacht hat, also man hatte das dann, als die Textilindustrie in Deutschland mit Produktion in Deutschland immer mehr schwieriger wurde, hat man das großelterliche Unternehmen aufhören müssen. Rechtzeitig, aber es war hart. Ja, es war für meinen Vater sehr hart. Ich glaube auch das einzige Mal, als ich meinen Vater habe weinen sehen, wenn mir es gerade so einfällt, war ich 16. Und dann ging er in ein Angestelltenverhältnis, hat aber relativ schnell wieder entschieden, sich wieder selbstständig zu machen. Und hat es bis heute, ja. Aber es gab, oder es gibt niemand, der jetzt rein familiär Interesse hatte. Aber auch darüber hinaus hat er sich selten um eine Nachfolge bemüht, nachdem es klar war, die zwei Kinder machen es nicht. War für ihn klar, er macht's und wickelt's dann ab. Gab aber kein böses Blut.
Okay, das ist ja sicherlich auch so ein, ja, Unternehmensnachfolge zu finden, ist ja de facto nicht so leicht, in bestimmten Größen, Unternehmensformen wahrscheinlich noch schwerer, aber trotzdem hängt halt immer viel Herzblut und
Absolut.
Viel Leidenschaft dran.
Ja, und auch Wirtschaftlichkeit, ja. Also ich habe es nicht gemacht, weil ich dort absolut keine Stärken habe, ja, in der Modewelt. Ich bin nicht so kreativ, was diese Dinge anbelangt. Und meine Schwester hat es nicht gemacht, weil sie diesen Druck, den wir als Kinder erlebt haben, zwei Kollektionen im Jahr machen zu müssen, die erfolgreich sind, das wollte meine Schwester nicht. Ja, den Druck hat sie gespürt von meinem Vater zweimal im Jahr und das war ja unangenehm.
Ja, umso schöner, dass ihr trotzdem beide euren Weg finden durftet und konntet.
Ja.
Und du am Ende ja auch tatsächlich 20 Jahre, sogar ein bisschen mehr, bei Vetter gearbeitet hast, wie du selber gesagt hast, am Ende als Vice President auch. Du bist heute nicht mehr bei Vetter. Wir sitzen hier, habe ich vorher schon gesagt, bei Coventis im Büro. Und dafür gibt es ja bestimmt, dahinter liegt bestimmt eine Geschichte. Das heißt, was war der Auslöser nach 20 Jahren zu sagen, ich kehre einem Unternehmen den Rücken und mache tatsächlich nochmal was anderes oder fang auch irgendwo nochmal von vorne mit etwas an.
Ja, das ist natürlich eine Entscheidung, die reift. Ja, außer es passiert irgendwas, es fällt was vor. Das war jetzt in meinem Fall nicht der Fall. Als ich 50 wurde, Hanna, und der Letzte aus dem Garten gegangen ist, morgens um 5:30.
War eine gute Party.
Ja, war eine sehr gute Party. Habe ich zu meiner Frau gesagt, Verena, jetzt nehme ich mir 3 Jahre Zeit, um zu überlegen, ob ich nochmal was anderes mache. Und zwar was ganz anderes. Ja, ich habe unheimlich gern bei Vetter gearbeitet. Ich hatte ein tolles Team. Vetter hat unfassbar gute Mitarbeiter und Mitarbeitende und Mitarbeiterinnen. Und das war in Summe eine tolle Zeit. Sehr herausfordernd durch das starke Wachstum. Und nach diesen 3 Jahren ist es gereift in mir, dass ich mich vor allem und mit großer Freude im People Management sehe. Ja, ich habe das unheimlich gern gemacht, auch mich in technische Dinge rein zu vertiefen und neue Linien mit voranzubringen, neue Produktionslinien, dann sind neue Werke gebaut worden und so weiter. Das ist super spannend, gar keine Frage, und die Internationalität auch. Aber was mir am meisten Freude gemacht hat, war einfach der Umgang mit meinem Team, junge Leute zu entwickeln, durfte die ersten beiden Frauen besetzen. Als Werkleiterinnen, das war hochinteressant, das damals so zu machen. Und das war quasi für mich das Salz in der Suppe. Ja, ich konnte mit HR Leadership-Programme gemeinsam entwickeln und. Und dann war für mich relativ klar, ich gehe nicht zu einem Schweizer Pharmakonzern als nächstes und bin 5 oder 4 Tage unter der Woche nicht da. Ich bin ein Familienmensch, ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen, ich habe eine tolle Frau. Das wollte ich nicht, ja. Sondern ich wollte nochmal was ganz anderes machen. Und dann gab es eben die Möglichkeit, dass ich zum einen hier bei Coventis in der Personalberatung und in der Geschäftsleitung mitwirken kann und zum anderen selbstständig sein kann im Bereich Business Coaching und Management Sparring. Und dieser Zweiklang war quasi für mich das Idealbild. Ja, wenn ich das nicht angenommen hätte, diese Möglichkeit, das hätte ich mir, glaube ich, ewig vorgeworfen.
Darauf würde ich gleich nochmal zurückkommen. Noch eine Rückfrage, weil du das so erwähnt hast und du meintest, du hast die ersten beiden Werkleiterinnen eingestellt und es war zu dem Zeitpunkt sehr spannend. Jetzt kann ich mir nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet und mit welchen Herausforderungen oder das auch, welche Herausforderungen es da zu meistern gab oder warum das für dich so eine eindrückliche Erfahrung oder Erinnerung auch ist an die Zeit.
Ja. Hanna, die guten Unternehmen, das ist so meine Erfahrung, besitzen vor allem Führungskräfte zu einem ganz großen Prozentsatz von innen, ja, weil die sich einfach um eine gute Entwicklung ihrer Mitarbeitenden kümmern. Ja. Fordern und fördern als plakativer Ausdruck. Und so auch Vetter oder auch Fresenius, ja, hat vor allem Führungskräfte von innen entwickelt. Und als ich Vice President wurde 2014, war mein großes Ansinnen, dass wir für jede Führungsebene, ab Schichtleiter beginnend, eine Nachfolgeplanung haben. Ja, das heißt, wir haben zum einen Sicherheit gebraucht im Wachstum, dass wir dieses Geschäft sicherstellen, dieses Wachstum. Und zum anderen haben wir natürlich den jungen Leuten und überhaupt den Leuten Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. Das war ein ganz wichtiger Zweiklang. Und in meinem Management-Team, ich hatte 7 Direct Reports in dieser Vice President-Funktion, ergaben sich dann Möglichkeiten, aufgrund des Wachstums neue Positionen zu besetzen. Und dann war für mich klar, ich möchte gern dieses Management-Team divers aufstellen. Ja, ich möchte gerne andere Sichtweisen reinbringen in dieser doch sehr männerdominierten Welt, ja, auf Werkleiterniveau und technisches Niveau auch. Und dann habe ich die besten Personen dafür gesucht, ja, unabhängig des Geschlechts. Und es waren einfach die 2 Kolleginnen zu dem Zeitpunkt die für mich besten Lösungen. Und die haben das toll gemacht. Und es war aber interessant zu sehen, wie manche darauf reagieren in dieser Welt. Ja? Und vor allem Männer oder ausschließlich Männer gab es, die auf meiner Ebene auf mich zukamen und sagen, ja, wie kann man jetzt da auch 2 Frauen hinsetzen? Wie sollen die das denn schaffen? Solche Sätze kamen da. Das war hochinteressant, wo ich mich echt gewundert habe, in welcher Zeit wir eigentlich sind. Ja. Und die machen das, oder die haben das spitze gemacht. Es war ein großes Glück. Auch einer meiner besten Entscheidungen.
Wenn wir das jetzt auf die heutige, es ist ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, ein paar Jahre her. Wie würdest du die Entwicklung bis heute allgemein in der Berufswelt diesbezüglich sehen? Also siehst du, dass sich da einfach jetzt auch Sprünge und Entwicklungen getan haben und Diversität nicht nur so ein Buzzword ist, sondern auch einfach mehr gelebt wird oder vielleicht auch schwierig aus der heutigen Perspektive zu beurteilen, aber mich würde deine Meinung dazu interessieren.
Ich glaube, dass es in männerdominierten Welten immer noch ein Ding ist. Es kommt ein bisschen auf die Generation an. Ich war jetzt letztendlich wieder in einem großen Unternehmen der Telekommunikation in Deutschland, pinkene Farbe. Dort ist es eine Selbstverständlichkeit, ja, entsprechende diverse Teams aufzustellen. Wenn ich an mittelständische, kleinere Unternehmen denke, ist es noch mitunter konservativer. Außer die jüngere Generation hat übernommen. Da wird es auch schon wieder lockerer. Also ich glaube, es bricht auf, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein könnten. Und ich glaube, dass sich viele einfach die Chance vergeben, ganz andere Sichtweisen, ganz andere Gesichtspunkte in die Diskussion mit reinzubringen, ganz andere Ideen. Das war von den Kolleginnen damals wirklich frappierend für mich zu sehen, wie die diese Männerrunde aufgelockert haben. Ja, allein durch ihre Sichtweisen, durch ihre Diskussionsart, durch ihre Persönlichkeit letztendlich. Das war schon anders, als wenn dort 8 Männer sitzen.
Spannend. Bleiben wir bei den Sichtweisen. Wie waren denn die Sichtweisen deines Umfelds auf diese sehr große Entscheidung nach 20 Jahren Pharma und einer sehr, sehr guten Position mit allen Fürs und Widers, die so eine Position eben mit sich bringt, zu sagen, ich mach was anderes? Wie hat Familie, Freunde, Bekannte, wie haben die reagiert?
Also meine Frau und meine Kinder waren ja frühzeitig eingebunden. Da hatte ich volles Backing. Und dann wurde es schon dünner, was Verständnis anbelangt. Ja, also wirklich enge Freunde wird mir ein Satz immer in Erinnerung bleiben, von einem engen Freund, der gesagt hat, ja, wie kann man jetzt, ich sag's mal auf Schwäbisch, wie kann man jetzt so blöd sein, so eine tolle Position in so einem wirtschaftlich sicheren, systemrelevanten Umfeld aufzugeben, für was, wo du gar nicht weißt, wie das wird. Mhm. Ja? Und dann noch so ein Gehalt, obwohl er gar nicht wusste, wie hoch mein Gehalt ist. Aber ja, das waren interessante Sichtweisen, die es schon verbreitet gab. Auch in im größeren Umfeld meiner Familie, ja. Aber mein Treiber war ja auf gar keinen Fall das Geld. Also mein Treiber war ja wirklich nochmal was anderes zu machen und dieses Unternehmergehen in mir durch meine Eltern, das gibt's nun mal und der Gedanke hat mich 3 Jahre nicht losgelassen, ja. Mal nochmal was selber aufzubauen, in einem kleineren Unternehmen mitzuwirken, dort auch einen Aufbau zu begleiten. Wir wachsen ja auch bei Corventis und das war das Entscheidende für mich. Aber das Verständnis war schwierig von meinem Umfeld.
Heißt aber, dass du dir in dir selber mit deiner Entscheidung einfach so sicher warst, dass dich das auch nicht weiter aus der Bahn werfen konnte?
Ja, da war ich mir sehr sicher und zwar war dieser Benefit einfach die 3 Jahre Zeit drüber nachzudenken. Das war für mich nicht einfach, ja, an dem Freitag, den 13.
War das wirklich?
Ja, ja. Genau, 13. Mai, glaube ich, war es. Saß ich mit feuchten Augen vor meinem Chef und ich hatte wirklich die letzten Jahre einen tollen Chef bei Vetter und saß mit feuchten Augen und habe gesagt, jetzt ist es soweit. Und dann hatten wir ein, wie immer, sehr schönes Gespräch, aber halt auch ein trauriges. Ne? Das geht ja, also 20 Jahre, da lässt man ja viel, ja, an Leidenschaft, an Passion, an Menschen, die man kennengelernt hat und die man schätzen gelernt hat. Das macht man ja nicht einfach so.
Ja. Hast du nach wie vor, also wie hat dein Team reagiert und hast du zu dem einen oder anderen auch weiterhin den Kontakt gehalten oder hat sich das halt doch einfach verlaufen?
Also ich habe noch Kontakte, aber begrenzt, was auch normal ist. Ich habe unheimlich viel Wertschätzung erfahren, schon bei Vetter. Das war überhaupt nie ein Thema, aber ich habe jetzt durch diese Entscheidung, also ich habe Briefe nach Hause bekommen, ja, handgeschriebene Briefe von, also bis auf die Produktionskollegen-Ebene, ja, bis auf die Leute an der Linie, Mechaniker oder Schichtleiterinnen, die mir geschrieben haben und mich auch noch in der Stadt angesprochen haben, dann das war also unheimlich ergreifend auch für mich, muss ich wirklich sagen. Und es gab sicher auch ein paar, die sich gefreut haben. dass ich weg bin. Das, so ist das eben. Und aber in Summe war das für mich der richtige Schritt, in keine Minute bereut, aber schon natürlich ein immenser Schritt, ja, mit 53 das nochmal so zu machen. Es gibt kein Zurück mehr. Ja, die Freiheit, die ich heute habe, die möchte ich nicht mehr eintauschen.
Dann lass uns sehr gern auch in das Heute springen. Beziehungsweise vielleicht dazu, was genau machst du heute und wie haben sich auch diese beiden Standbeine entwickelt? Du hast dir Gedanken dazu gemacht, es hat sich bei Coventus eine Tür geöffnet, du hast aber auch die Selbstständigkeit. Hat sich das auf dem Weg entwickelt und wie sieht dein Arbeitsalltag heute aus? Womit beschäftigst du dich heute?
Ich wollte ja erst mal ein bisschen weniger arbeiten, das war auch ein Ziel, und frei bestimmter arbeiten, ja, Freiheiten nutzen. Das konnte ich natürlich auch in der Übergangszeit vor allem, aber dann ist es relativ schnell klar geworden, dass ich sowohl bei Coventus als auch in meiner Selbstständigkeit viel zu tun habe einfach. Und mein Ansatz ist immer, ich möchte gern 50% Coventus machen und 50% PaxMind. Es läuft halt auf 70, 60 raus und das sind halt mehr wie 100%, und daran muss ich noch arbeiten, wenngleich mir es unheimlich Freude macht, aber und ich auch mir es anders einteilen kann, als wie wenn man natürlich in einer Unternehmung in der Größe wie Vetter ist oder Fresenius. Aber heute habe ich mir so eingeteilt, dass ich von montags bis mittwochs mittags vor allem für Coventus arbeite. Und ab Mittwochnachmittags bis freitags für mein Unternehmen. Und natürlich gibt es Grenzen, die fließend sind. Und ich habe auch mal natürlich am Freitag Termine für Coventus oder umgekehrt. Das teile ich mir dann entsprechend ein. Und wir besitzen bei Coventus Führungspositionen. Ich habe meine Branchen, die ich bediene. Das ist natürlich die Pharmaindustrie, der Maschinen- und Anlagenbau, die IT vor allem auch. Und ob vom Mittelstand bis zum Konzern deutschlandweit. Und in meiner Unternehmung als Business Coach mache ich Management Sparring und klassisches Business Coaching vom Abteilungsleiter bis zur Vorständin im Mittelstand, im großen Mittelstand bis zu internationalen Konzernen.
Wie kam es zum Thema Personalberatung? Du hattest offensichtlich ja in deiner Position davor ein Team, das heißt, du kennst Personalverantwortung, du kennst auch den Prozess von Personalbesetzung, aber wie wurdest du Personalberater, also wie kam es, dass es dieser Bereich wurde, du auch gesagt hast, das ist der Wechsel, nach dem ich mich sehen?
Das kam so, dass die Firma Coventus einen Personalberatungsansatz hat, der mir sehr gut gefallen hat. Wir sind ausschließlich Ex-Führungskräfte bei Coventus. Das heißt, wir saßen alle schon mal auf der anderen Seite vom Tisch als Personalberater und kennen das Geschäft quasi als Kunde. Und unser Ansinnen ist, dass wir eben Personalberatung so machen wollen, wie wir es früher gerne erlebt hätten, ja, als im Management verantwortlich. Das heißt, wir sehen die Kandidaten genauso als unsere Kunden an, wie unsere klassischen Kunden, unsere Unternehmungen, für die wir suchen. Wir legen unheimlich viel Wert auf wertschätzenden Umgang, auch auf der Kandidatenseite wie auf der Mandantenseite. Wir haben langjährige Partnerschaften mit unseren Kunden. Das heißt, wir besetzen vom C-Level-Positionen bis in der Tiefe. Wir sträuben uns nicht dagegen, Positionen zu suchen, die wir jetzt als erstes nicht in unserem Portfolio bisher hatten. Aber lernen dann gemeinsam mit den Unternehmen, dass wir auch dort die passenden finden. Und der tolle Benefit ist einfach, je länger man sich kennt, umso schneller und besser passend findet man Menschen füreinander. Und dieser wertschätzende Umgang mit Kandidaten, das schreiben wir uns wirklich, das möchte ich nochmal betonen, auf unsere Fahnen. Weil wenn man jemand überzeugt, aus Hamburg hier nach Ravensburg zu ziehen als Beispiel oder in die Schweiz, wo wir mittlerweile auch viele Kunden haben, und der mit Familie umzieht, dann löst man dort was aus. Mhm. Ja, dann muss das natürlich idealerweise nachhaltig sein. Für die Unternehmung ist es das eine, aber die Familie, die da umzieht, das ist ja der viel größere Impact. Ja. Und das ist uns wahnsinnig wichtig, dass wir da einen sehr sauberen, intensiven Prozess haben, bis das alles klar ist, um das nachhaltig zu halten.
Ich finde es schön, weil du hast es gerade auch so betont und ich finde, die Quintessenz daraus ist halt, dass sowas Leben verändert und man nie nur sehen muss, irgendwie ein Unternehmen braucht einen Kandidat, da ist eine offene Stelle, sondern man verändert halt Leben. Sowohl, also wenn man jemand gut und passend besetzt, weil er dadurch glücklicher wird, ausgeglichener, mehr Zeit für die Familie hat, beziehungsweise umzieht, sich die also viel verändert, als auch wenn man jemanden schlecht besetzt, ins Negative. Und das ist, glaube ich, was man bei Recruiting und prinzipiell allem, was Menschenbusiness ist, nie vergessen darf, dass halt Menschen dahinter stecken. Und ich finde es voll spannend, dass du jetzt eigentlich also du warst ja verantwortlich für die Produktion, du hast auch gesagt, du hast Verfahrenstechnik studiert und bist jetzt mit deinen beiden Unternehmen oder beiden beruflichen Tätigkeiten ganz stark im Menschenbusiness. Würdest du sagen, diese Affinität und diese Freude an dieser Arbeit hat sich auf deinem Weg ergeben, weil du kommst ja eher von der technischen, also der technischen Versiertheit, warst natürlich aber auch Führungskraft und bist jetzt wirklich, also 120% die Woche mit Menschenbusiness beschäftigt. Wie kam es?
Das ist eine super Frage, Hannah, vielen Dank. Also ich glaube, dass das womöglich einzige Talent in mir ist, der gute Umgang mit Menschen und eine gewisse Sensibilität. Zurückblickend hat sich das schon in der Schule gezeigt. Schon damals hat man zu mir gesagt, ich hätte ein Helfersyndrom. Und das will ich jetzt gar nicht als negativ bewertet haben. Das hat übrigens auch mein letzter Chef bei FIDE gesagt, Herr Birgle, Sie haben eigentlich ein Helfersyndrom. Aber er hat es auch nicht negativ gemeint, wie ich weiß. Aber der gute Umgang und vor allem Menschen für was zu motivieren und sie zu begleiten auf einem Weg, den man gemeinsam erarbeitet oder wo man sie unterstützt auf diesem Weg, das ist was unheimlich Erfüllendes. Ja. Und wenn die dann happy werden, weil sie womöglich vorher nicht happy waren, oder sie Möglichkeiten erkennen, wo sie noch gar nicht dran geglaubt haben, dass das in ihnen steckt, das ist was unheimlich Erfüllendes. Und natürlich hat es ein bisschen was mit Helfen zu tun, aber es hat eher was mit Unterstützung für die Selbsthilfe zu tun. Ja, der klassische Coach spricht ja von Hilfe zur Selbsthilfe. Aber sie dort zu begleiten, auch mit aller Klarheit, die ja auch manchmal wehtun kann. Ja, ich bin auch ein sehr klarer Mensch, und ich gelte auch nicht unbedingt als bequem. Ja, ich habe auch eine ganz unbequeme Seite an mir, die aber immer darauf abzielt, was Gutes hervorzubringen, ja, und jemand auf einem Weg zu begleiten, für die Person der Richtige ist. Ja, das macht unfassbar viel Freude und ist die Erfüllung. Wir reden ja immer alle von Purpose und Sinn in unserem Job. Und das ist was mir klar wurde, dass das ist, was mir noch viel wichtiger ist als eine gut funktionierende Anlage, ja, die auch viel Freude machen kann. Ja, Produktion ist ja sehr erfüllend. Man sieht am Ende des Tages, was kam raus.
Ja.
Aber Menschen zu begleiten und zu entwickeln und auch ihre Stärken hervorzubringen, das macht unheimlich viel Spaß.
Glaubst du, es hat aber all das gebraucht, was du an Stationen vorher hattest, um das zu erkennen, weil sich dieser Skill dadurch geformt hat und weil man auch im Alter mehr versteht, was einem jetzt wichtiger ist, was einem Erfüllung schenkt, um dann quasi zu sagen, nichts davon war falsch, sondern alles hat mich jetzt hierher geführt? Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich glaube schon, es gibt ja den schönen Satz, man ist selbst die Summe aller unserer Erfahrungen. Auf manches hätte ich gern verzichtet, auf manche Erfahrungen. Also wir kommen ja, glaube ich, nachher nochmal zum Leadership. Ich glaube ja, das ist das Ergebnis und hat sich herausgearbeitet und herauskristallisiert. Aber es bedarf natürlich auch eines gewissen Mutes. Ja? Als Familienvater hat man eigentlich Verantwortung. Ja? Und eine wirtschaftlich sichere Position aufzugeben in einem tollen Unternehmen, in einem sicheren Umfeld, das ist, nochmal, das macht man ja nicht von heute auf morgen. Aber doch gibt es da eine Phase im Leben, wo man auch sagt, ich möchte jetzt das, ich lebe nur einmal. Und dann gibt es aber auch Dinge, wo man sagt, das möchte ich jetzt nicht mehr. Ja, das gibt es auch. Je älter man wird, dann werden die Toleranzgrenzen ja auch ein bisschen enger. Ja, dann will man manche Dinge nicht mehr. Und dann muss man schauen, wie man glücklich wird. Eins war immer klar, krank werde ich nicht wegen einem Job, sondern möchte eigentlich, ich arbeite unheimlich gerne. Und deswegen möchte ich da eigentlich große Freude dran haben.
Mhm, schön. Und zeigt sich ja jetzt auch, dass wahrscheinlich all die Erfahrungen ja dazu beitragen, dass du heute Menschen in deiner Selbstständigkeit als Coach ja überhaupt auch dementsprechend entwickeln und beraten kannst, weil du auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifst. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was zu dem, jetzt haben wir über Coventis gesprochen, aber zu dem ganzen Thema des Mentorings und Coachings, wie bist du dazu gekommen und für wen, mit wem machst du das heute?
Ja, sehr gerne. Mich hat die Firma Coventis schon früher mal angesprochen, weil die hin und wieder natürlich auch Kandidaten hatten, damals wie heute, die nach einer Karriereberatung fragen. Und ich habe dann schon in den 19er Jahren als Sidejob hin und wieder 2-3 Mal im Jahr eine Karriereberatung für Coventis gemacht. Und so bin ich quasi an diese Beratungstätigkeit, an die menschliche herangekommen. Und dort habe ich dann einen Prozess entwickelt, der das auch innerhalb von 10 Stunden erlaubt und nicht 30, wie es manche haben, sondern effizient und effektiv. Da kommt der Produktionsmann wieder raus. Und so wurde dieses Business Coaching immer prägnanter. Ja, und man muss ja unterscheiden zwischen Beratung und Coaching. Das sind ja 2 verschiedene Dinge, 2 Welten. Und heute ist es wirklich mindestens die Hälfte Management-Sparring, was eher in Richtung Beratung geht. Und dann gibt's dort auch drin klassische Business-Coaching-Elemente. Ja. Und das ist wirklich ein Vorteil, dass ich natürlich jetzt einem Geschäftsführer gegenüber sitze, der bei mir im Sparring oder im Coaching ist und der auch schon Freuden und Leiden hatte, wie ich, als ich für die 3000 Leute verantwortlich war. Ja, das hilft den Personen natürlich, dass ich Dinge erlebt habe, die die auch erleben. Ja, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Und das führt dann auch zu einer entsprechenden Glaubwürdigkeit. Und wenn man einen Coach hat, der noch nie Menschen geführt hat und noch nicht im Management tätig war, der dann einen Manager oder eine Managerin coachen soll, das ist sicherlich auch machbar, aber sicherlich nicht mit der Tiefe und nicht dem Verständnis.
Dann stellen wir uns vor, ich würde dich als dein Coachie fragen, was gute Führung bedeutet und wie ich Menschen bestmöglich führe. Sicherlich keine Antwort für wenige Sekunden, sondern du hast schon gesagt, sowas geht ja auch länger. Wenn du es runterbrechen müsstest auf die Quintessenz, was würdest du raten?
Also, ich habe schon viel erlebt in der Führung, Hanna. Ich wurde schon geschlagen, das ist kein Witz, in meiner allerersten Funktion bei Fresenius. Also geschlagen ist ein großes Wort, aber ja, es war wirklich so. Wir waren, mein Chef und ich waren in der Anlage drin mit beiden Händen nachts um 12. Dringendes Projekt und es ging darum, ein Bauteil auszubauen und ich habe Schraube gelöst und er dachte, wenn ich die jetzt löse, dann ist das was Falsches. Und in dem Moment hat er seinen Schraubenschlüssel niedergelegt und hat mir mit der flachen Hand auf die Schulter geschlagen. aber nicht irgendwie getätschelt, sondern wirklich. Und das war für mich als junger Ingenieur ziemlich taffe Erfahrung. Ja. Und wir waren per Du miteinander und hatten dann nochmal die halbe Nacht, um darüber zu diskutieren. Und,
also hast du dich zur Wehr gesetzt?
Wo ich ihm klar machen musste, dass das ziemlich genau das erste und das letzte Mal war. Und wir jetzt eine Lösung finden müssen für die Zukunft, weil sonst wird es nichts. Ich habe das schon auf den Stress bezogen und er war wahnsinnig unter Druck. Aber das darf eigentlich nicht passieren. Ja. Ja. Wir haben aber auch schon hochrangige Manager gedroht, mich mit dem an die Wand zu drücken und mir der Hals zuzudrücken, wenn ich nicht Berichte so schreibe, dass es der Person zu Pass wird. Ja, und zwar eher nicht der Realität entsprechen, sondern eher ein bisschen schönen. Ja, und das sind natürlich Situationen, die man nicht erleben möchte und die mich auch haben entsprechend hart werden lassen, weil so lässt man sich ja nicht miteinander umgehen. Ja, oder so kann man nicht miteinander umgehen, so lässt man sich auch nicht behandeln. Also ich habe schon unheimlich viel erlebt und ganz tolle Führungskräfte. Für mich zählt am Ende, Hanna, Folgendes, wenn ich es runterbrechen darf, braucht eine gute Führungskraft die entsprechende Haltung. Das heißt, eine gewisse werteorientierte Haltung, die sich auch in dem Vorbildcharakter zeigen, in Menschlichkeit aber durchaus auch Konsequenz sein darf und muss, ja, in der Verantwortung. Ich habe einer meiner beiden Führungsleitsprüche heißt, Konsequenz schließt Menschlichkeit nicht aus. Mhm. Ja, man kann durchaus menschlich handeln und sehr konsequent. Über allem steht Vertrauen. Ja, nichts stärkt den Menschen mehr als das Vertrauen, das man ihnen entgegenbringt. Das ist ein Satz von Adolf von Harnack. Das steht über allem. Also Haltung, Vertrauen und Werte sind die Grundpfeiler von einer guten Führungskraft. Und dann kann man mit Methoden und Tools, die das Ganze untermauern und dann auch quasi auf die Straße bringen lassen, für sein Team dafür sorgen, dass es resilient wird. Ja, Teamresilienz, ein großes Thema, es bricht unheimlich viel auf die Leute ein, immer mehr. Durch die heutige schnelllebige Zeit, wirtschaftlicher Druck und so weiter. Man kann ein Team resilient machen. Die Führungskräfte selber haben die Aufgabe, sich auch resilient zu machen und sich auch helfen zu lassen. Und dann hilft in dem Zusammenhang auch, dass die besten Manager vereinfacher sind, aus meiner Sicht. Das ist mein zweiter Führungsleitspruch. Weil ich glaube, in so einer komplexen Zeit wie heute ist ein großes Plus, wenn ein Manager oder eine Managerin schafft, die Dinge für sein System, sein Umfeld zu vereinfachen.
Da steckt sehr, sehr viel drin. Man merkt jetzt schon, mit wie viel Gedanken und Leidenschaft du dich diesem Thema widmest. Diesbezüglich hast du wahrscheinlich auch Gedanken zum Thema der Arbeitswelt der Zukunft. Du hast in den 90er Jahren angefangen zu arbeiten, da war dein Berufsstart. Du hast gerade auch ein paar Anekdoten, mehr oder minder Anekdoten benannt. Was denkst du perspektivisch, wenn du an die Zukunft denkst, wo sich unsere Arbeitswelt hinentwickelt, was vielleicht jetzt auch für alle, die zuhören, wichtig ist? Ich glaube, Resilienz war schon ein großes Wort, aber so vielleicht allgemein deine Gedanken zur Arbeitswelt der Zukunft und auch Tipps, was wichtig sein wird und wie man sich darauf vielleicht auch vorbereitet.
Ja. Auch mit Tipps ist immer gar nicht so einfach, weil es natürlich unterschiedliche Umfeldsituationen gibt. Mein größter Tipp ist wirklich, und das gilt für jung bis alt, den oder die, die man morgens beim Zähneputzen im Spiegel sieht, dass man die Person immer erkennt. Und man sich nicht zu sehr von Dingen beeinflussen lässt, die auf einen einstürmen. das hat nicht unbedingt was mit Resilienz nur zu tun, sondern auch mit dem Weg, den man gehen möchte. Ja? Sich beeinflussen zu lassen, man sollte das und hier noch bitte 14 Auslandspraktika, am besten 5 Sprachen, dann bloß idealerweise nur 6 Semester studiert, dann nur an der Exzellenzuniversität. Es stürmt ja unheimlich viel auf die Leute ein, was sie aufbauen sollen oder mitbringen sollen. Entscheidend ist am Ende immer der Mensch. Es gibt Vorstandsvorsitzende von berühmten Unternehmen, die nicht studiert haben und eine tolle Karriere gemacht haben. Und es bedarf auch nicht immer einer Führungskräftelaufbahn. Es gibt auch gute Unternehmen haben auch eine Expertenlaufbahn. Auch das ist eine total wertvolle Laufbahn. Es müssen nicht alle Führungskräfte werden. So viele Positionen gibt es gar nicht. Sondern da gehört ja auch was dazu, diese Verantwortung zu übernehmen. Als Führungskraft liegt alles auf der Goldwaage. Jede Mimik, jede Gestik. Ja, man kann nicht kommunizieren, heißt es ja. Jedes Wort von dir liegt auf der Goldwaage. Wirst in der Kantine beobachtet, wie du isst und so weiter, ja, und interpretiert, was hat jetzt der oder die damit gemeint. Also, sich selber treu bleiben, eine Werteorientierung zu haben, die gewisse Menschlichkeit zu haben, weil it's all about people. Das ist ein total platter Satz, aber genau darum geht's. Ja, wir haben alle mit Menschen zu tun und wenn wir nicht ordentlich miteinander umgehen und uns gegenseitig auch wertschätzen und durchaus auch mal hart diskutieren, man muss nicht immer einer Meinung sein, dann ist, glaube ich, schon unheimlich viel gewonnen auf dem Weg. Die Arbeitswelt heute hat sich verändert durch die Schnelllebigkeit. Wirtschaftlicher Druck ist höher als in den 90er Jahren, keine Frage. Und doch haben sich immer Dinge verändert. Ja, dann kam das Internet. Es gab, wenn man mal zurückblickt, gesundheitliche Einschläge. In den 80er kam AIDS auf, um mal eins zu nennen. Da hieß es auch, um Gottes Willen, wie wird das werden? Jetzt kam Corona. Es gab ja immer unterschiedliche Impacts von allen Seiten. Und wir sind alle gut genug, das gut zu managen. Wir müssen an uns glauben und das vor allem gemeinsam angehen. Dann, glaube ich, ist schon viel gewonnen. Ich halte es wirklich schwer damit, diverse Teams zu haben. Das ist wichtiger denn je, jung, älter, weiblich, männlich und alles, was es sonst noch an Diversitäten gibt, auch natürlich gerne, das will ich hier gar nicht anders betonen, studiert, nicht studiert, ja, alles an Diversität, was es gibt. Und dann entsprechend auf die Meinungen auch Wert legen und sich einander zuhören, dann ist viel gewonnen. Ja, weil es bringen unterschiedliche Disziplinen und unterschiedliche Persönlichkeiten am Ende immer gemeinsam die beste Lösung auf den Tisch. Es ist nie einer oder eine alleine. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz. Vielleicht möchtest du noch auf New Work abzielen. Homeoffice hat schon viel flexibler gemacht. Ich halte es aber für absolut notwendig, dass die Leute sich auch treffen, so wie wir jetzt uns gegenüber sitzen. Wir hätten das ja auch per Teams Call machen können. Das halte ich für wahnsinnig wichtig. Und ich halte es für unheimlich wichtig, auch über Leistungsbereitschaft zu sprechen und nicht nur über Work-Life-Balance, die unheimlich wichtig ist, um gesund zu bleiben, aber die Leistungsbereitschaft, was bewegen zu wollen in dem Umfeld, in dem man ist, in der Position, in dem man ist, ist sicherlich die Basis von sehr vielem. Und ich nehme aber überhaupt nicht wahr, dass die junge Generation nicht so leistungsbereit wäre. Zumindest mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe.
Wow. Du hast so viel Wertvolles und Wichtiges gerade gesagt, dass ich finde, es gibt ihm nicht mehr viel anzufügen. Ich hätte noch eine Abschlussfrage, die darauf abzielt, ob du einen Ratschlag hast für alle, die dir jetzt zugehört haben, die wissen, was du erlebt hast, wie du nochmal auch Veränderungen angestoßen hast und wie du jetzt auch auf die Arbeitswelt blickst. Und die merken, ich will auch was verändern und es kann was Kleineres oder Größeres sein, die aber den Mut gerade nicht finden, weil Veränderung meistens sehr vielen sehr große Angst macht. Hättest du einen Ratschlag oder wenn dich das ein Freund oder eine Freundin fragen würde, wie man mit diesen Unsicherheiten umgeht und trotzdem den Mut findet für die eigene Veränderung, die man sich wünscht, loszugehen?
Ja, mein Rat wäre, sich mit Menschen darüber offen auszutauschen, die es ehrlich mit einem meinen. Ja, und die muss man finden, wenn man sie nicht ohnehin schon hat. Es bringt dir kein Berater, kein Sparringspartner, kein Coach, was der dir nur nach dem Mund redet und dir schön tut, in Anführungszeichen. Jemand, der dir ein ehrliches Feedback gibt, der auch Klarheit vermittelt in dem, was er sagt, das ist das Wertvollste, was es gibt. Ja, Feedback ist ein Geschenk. Und ich wünsche allen denen, die sich verändern wollen, sehr ehrliche Feedbackgeber. Das wär's. Und die gibt's, die darf man finden. Ja, das ist aber eine Anstrengung, keine Frage. Die findet man nicht immer in der Familie. Ja, die Familie meint es immer am besten mit einem. Die findet man auch in der Familie, aber da bedarf es durchaus auch externe Leute in seinem System, die einem helfen, Dinge zu beleuchten, ja, dass man seinen Weg findet. Und ausreichend Zeit. Ja. Ein Change muss, außer der Leidensdruck ist groß, dann muss natürlich schneller gehen. Aber so ein Change, den kann man vorbereiten, den kann man, da kann man sich Zeit dafür geben, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und sich da dabei helfen zu lassen, durch Feedbacks oder was auch immer und wen auch immer, ist das Wertvollste. Man muss nicht denken, ich muss alles alleine machen und darf keine Hilfe annehmen. Das halte ich für einen großen Fehler in unserer Gesellschaft. Hilfe annehmen ist ja so ein bisschen verpönt. Ja. Vor allem in den toughen Management-Ebenen, wo viele denken, sie müssen auch besonders hart sich oder unverletzlich zeigen. Ja. Da darf man ruhig auch, und das muss man auch nicht immer nach außen kehren, wenn man das nicht möchte, da darf man aber trotzdem Hilfe annehmen. Ja. Das wäre mein großer Rat.
Vielen Dank. Ich muss sagen, ich bin ganz beseelt und inspiriert von dem Gespräch mit dir. Ich weiß, wir könnten bestimmt noch viel länger sprechen und vielleicht gibt es auch mal eine zweite Folge. An dieser Stelle aber ein ganz herzliches Dankeschön fürs Teilen, für die Offenheit. Auch dafür, dass du zeigst, dass es nie zu spät oder falsch ist, um im Leben was zu verändern. Es gibt keinen falschen oder zu späten Zeitpunkt. Es gibt nur einen Zeitpunkt und den kann man selber festlegen. Und ja, einfach danke für dieses tolle Gespräch.
Herzlichen Dank, liebe Hanna. Ich werde ganz rot, ob deiner netten Worte. Vielen Dank. Und vielen Dank für die Gelegenheit, mit dir zu sprechen. Ich habe es dir ja schon gesagt. Es gab schon vorher immer wieder mal Anfragen für mich, aber ich wollte das bisher gar nicht machen, aus verschiedenen Gründen. Aber durch deine Fragenart, die ich mir vorher gut angehört habe und durch deine nette Art, hat mir das unheimlich viel Freude gemacht. Vielen Dank für dein Vertrauen und vielen Dank für die sehr guten Fragen und das nette Gespräch.
Danke dir und an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.